Tota Pulchra es Maria, Peter Dijkstra und der Chor des Bayerischen Rundfunks waren das mit einer Motette für dreistimmigen Frauenchor, komponiert von Maurice Durufle. Ein Lied zum Feiertag der unbefleckten Empfängnis Marias. Tota Pulchra es Maria et macula originalis non est in te. Sehr schön bist du, Maria, und kein Makel ist an dir. Unbefleckt, makellos und rein. Religionen scheinen das Epizentrum der Reinheit zu sein. Warum eigentlich? Das frage ich in unserer Reinheitsmatinee in SWR 2 jetzt mal Horst Junginger. Er ist Professor für Religionswissenschaft und Religionskritik an der Universität Leipzig. Guten Tag, Herr Junginger.
Guten Tag, Frau Juncker.
In der Motette ist die makellose Maria besungen worden. Die Buddhisten und Muslime reinigen sich vor dem Gebet. Im Judentum ist es das Essen, das koscher zu sein hat. Warum ist Reinheit in den Weltreligionen so ein Thema?
Also das stimmt in der Tat. Die Reinheit oder die Unreinheitsidee ist in den Religionen ein großes Thema. Sie bildet dort eine Art Leitkategorie oder man könnte auch sagen eine Leitdifferenz, die in so gut wie allen Religionen vorkommt. Also religiös und nicht religiös wird mit Rein und Unreinheit verbunden. Auch Heil und Unheil verbindet sich mit dieser Entgegensetzung von Rein und Unrein. Und das kann sich sowohl geistig als auch körperlich auswirken. Also die Verunreinigung des Geistes und des Körpers wird von allen Religionen verarbeitet. Also man könnte sagen, die Religionen beschäftigen sich sekundär mit einer grundsätzlichen Lebenserfahrung, der Erfahrung, unrein zu werden. Und deswegen spielt auch das Wasser eine so große Rolle in den religiösen Reinigungsritualen. In fast allen Religionen gibt es Rituale, die einem die Schuld mit Wasser abwaschen. Wir kennen es von der Taufe her. Im Islam muss man sich vor dem Besuch der Moschee waschen. Der heilige Fluss Ganga im Hinduismus und so weiter und so weiter. Das Wasser kommt also in allen Religionen vor. Unter Umständen auch das Feuer. Das Feuer kann auch eine Form des Reinigungsrituals sein. Und das kennen wir im christlichen Bereich oder im katholischen Bereich vor allem von dem Fegefeuer. Der Ort, wo die Seele nach dem Tod des Menschen gereinigt wird.
Was erhoffen sich die Religionen durch diese Reinheit? Wäre eine Welt ohne Sünde überhaupt vorstellbar?
Die Reinheitsvorstellung, muss man gleich vorausschicken, ist ein Idealzustand, eine Idee, eine Vorstellung, die nie existiert. Man könnte auch sagen, es ist nicht nur eine Idee, es ist eine Ideologie. Wir alle Menschen sind gemischt. Es gibt vielleicht rassenreine Hunde, aber die Menschen sind immer in ihrem Denken, in ihrem Tun, in ihrem Handeln gemischt. Und deswegen suchen die Religion darauf, eine Antwort zu geben, wie man diese aus ihrer Sicht verunreinigende Dynamik umgehen kann.
Aber das Bedürfnis, die Welt in rein und unrein zu ordnen, führt auch immer wieder dazu, dass dann Menschen ausgegrenzt und stigmatisiert werden.
Ja, das stimmt. Und da muss man sich die Erkenntnis der Anthropologin Mary Douglas in Erinnerung rufen, die ein schönes Buch geschrieben hat, Purity and Danger. Die hat herausgefunden, dass es sich bei Unreinheit um eine relationale Kategorie handelt. Also es geht um eine erlernte Differenzierung, also Ekel wird erlernt und deswegen dient die Unreinheitsvorstellung zur Ab- und zur Ausgrenzung von Minderheiten oder kann sehr gut dazu dienen, die einfach mit Unreinheit assoziiert werden, wie wir das im christlichen Bereich vor allem von den unreinen Frauen und dann auch vom Judentum her kennen.
Ja, die Frau ist ja in vielen Religionen vor allem diejenige, die rein zu sein hat. Jungfräulich soll sie in die Ehe kommen und der Islam träumt vom Paradies voller Jungfrauen. Was hat es damit auf sich, dass ausgerechnet die Frau so rein sein soll?
Wenn wir ganz nochmal auf die Grundlagen des menschlichen Seins zurückgehen, dann ist es, glaube ich, diese Dichotomisierung, die den Menschen unsicher macht, die aufgehobene. Also Dinge, die wir nicht einordnen können, die klare Kategorien durch Kategorienbildung durchbrechen. Und wenn wir Unreinheitsvorstellungen bedenken, geht es zum einen um den Eingang in den Körper bei Speisegeboten und den Ausgang aus dem Körper. Und hier spielt die Sexualität eine große Rolle. Also alles das, was den Körper verlässt, die Ausflüsse, Exkremente, Speichel, Eiter und so weiter. Und die Frauen, die werden durch ihre Gebärfähigkeit und durch die Menstruation sehr leicht mit diesem Unreinen in Verbindung gebracht. Man sieht daran natürlich, dass die Religionen im Prinzip androzentrisch sind. Eine Frau würde nie auf die Idee kommen, glaube ich zumindest, dass der Messias von einer Jungfrau geboren sein muss. Also diese Reinheitsvorstellung, diese Idee, die da hineingetragen wird, das ist eine typisch männliche Vorstellung und die natürlich dazu dient, Sexualverhalten zu kontrollieren.
Ganz kurz zum Schluss noch die Frage, wäre ein schmutziger Gott oder gar eine schmutzige Göttin vorstellbar oder gibt es die gar in einer Religion?
In unserem Kontext glaube ich nein. Der Schmutz, das ist eine Kategorie oder eine Eigenschaft der Menschen. Der Menschen untereinander, vor allem der Menschen, die man nicht mag, die bringt man mit Schmutz in Verbindung. Es wäre komisch, wenn man sich einen schmutzigen Gott denken würde oder denken könnte. Aber natürlich gibt es die Idee, zum Ursprung des Lebens zurückzugehen und sozusagen sich wieder in den Schlamm zurückzubewegen. Und da gibt es einige Ideen, einige Künstler, Hermann Nitsch in Wien, in Österreich zum Beispiel, die da anknüpfen wollen an diese Lebensorientierung der Religion. Aber in einer höheren Form der Religion ist es, glaube ich, undenkbar, dass Gott mit Schmutz und Unreinheit assoziiert wird.
Danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Horst Junginger.
Ich danke auch.
Mit dem Professor für Religionswissenschaft und Religionskritik habe ich über die Reinheit im Glauben gesprochen in der SWR2-Matinee. Und die heißt nicht nur sauber, die Reinheit.